Hallo Leinwand, liebe Fans, mein Name ist Sebastian und heute gibt's mal wieder eine besondere Bonusfolge. Wir veröffentlichen hier ja nach und nach unsere alten Steady-Episoden, die wir im letzten Jahr exklusiv aufgezeichnet haben, die wir euch nun aber nicht vorenthalten wollen. Deswegen wundert euch nicht, die Folgen sind schon ein bisschen älter, aber sie sind quasi zeitlos, deswegen gibt's sie jetzt nochmal und damit jetzt ganz viel Spaß mit einer neuen Bonusfolge.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Unterstützer, zu einer Bonusfolge Leinwandliebe. In dieser Bonusfolge hört ihr zwei Menschen, zwei Redakteure, um genau zu sein. Einmal mich, den Tobias, und meinen lieben Kollegen, den Daniel. Hallo Daniel.
Hallihallo.
Und was wir tun ist, wir haben dem anderen jeweils unseren Lieblingsfilm genannt, also nicht irgendein Film, sondern jeweils den Film oder zumindest einer der Filme, mit dem man persönlich eine Menge verbindet, und haben ihn gebeten, den anderen, also ich den Daniel und der Daniel mich, diesen Film zu schauen, auf das wir dann darüber sprechen werden. Uns erwartet ein sensibles Gespräch, denn es ist, wie gesagt, nicht so, dass wir jetzt über Filme reden, die wir jeweils beide zum ersten Mal gesehen hätten und wo es irgendwie kein persönliches Investment gäbe, sondern ja, es ist was jeweils ganz Besonderes. Was sind das für Filme, über die wir reden? Es sind witzigerweise zwei Filme, die zwar einerseits total unterschiedlich sind, aber andererseits durchaus Bezüge zueinander haben und gewisse Ähnlichkeiten. Wir reden über Star Wars Episode 5, Das Imperium schlägt zurück, auf der einen Seite, das ist mein Lieblingsfilm. Und wir reden über The Raid 2, das ist Daniels Lieblingsfilm. Und wir fangen an mit Das Imperium schlägt zurück, Star Wars Episode 5, der für mich persönlich im Grunde seit ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, ganz oben steht. Und das, obwohl ich in der Zwischenzeit wirklich verdammt viel anderes auch geguckt habe. Viele Sachen, die überhaupt nichts mit Star Wars zu tun haben, wo ich halt Fan bin. Ganz andere Genres und Stile. Aber seit ich Das Imperium schlägt zurück zum ersten Mal gesehen habe, das war 97, da kam der in der Special Edition nochmal ins Kino, zusammen mit den anderen beiden originalen Star Wars Filmen, also Eine neue Hoffnung und Die Rückkehr der Jedi-Ritter, die kamen 1997, zusammen mit Das Imperium schlägt zurück, dem Mittelstück dieser originalen Star-Wars-Trilogie, nochmal ins Kino. Da war ich zum allerersten Mal drin und seitdem hat mich der Film und hat mich auch immer wieder begeistert und immer wieder auch neu nachdenken lassen über ihn. Ich habe ihn jetzt auch in Vorbereitung auf diese Folge und eine Star-Wars-Folge, die wir in der normalen Leinwandliebe-Ausgabe hatten, ein weiteres Mal gesehen und meine Liebe hält an.
Wie oft hast du den Film jetzt schon gesehen?
Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es bei anderen Star-Wars-Filmen, auch weil das teils protokolliert ist.
Okay.
Aber bei Das Imperium schlägt zurück kann ich es dir nicht sagen. Es ist nirgendwo protokolliert und es fühlt sich aber so an wie einen Lieblingssong, den man hat, wo man ja auch nicht weiß, wie oft man den schon gehört hat, der aber sowas ganz, ganz Vertrautes hat.
Mhm. Alles klar.
Also kurz zum Film. Ich muss da, glaube ich, jetzt nicht besonders viel drüber sagen, aber vielleicht ein bisschen was ich sozusagen persönlich dann damit verbinde. Also es geht um das Mittelstück der originalen Star Wars Trilogie, die Fortsetzung von Eine neue Hoffnung. Es ist ein Film, und da haben wir dann auch durchaus eine Ähnlichkeit mit The Raid 2, der eben einen sehr, sehr beliebten Film fortsetzt, aber kein Aufguss ist, sondern in Richtungen geht, die neu sind. Und der ist für mich einfach die perfekte Kombination aus Unterhaltung. Also es ist wirklich Unterhaltungskino im besten Sinne, sodass ich sagen kann, dass ich da keine Sekunde verschwendet oder langweilig finde oder so. Es ist ein Film, der einfach in jedem einzelnen Moment irgendwas hat, was für mich zündet. Und das ist durchaus ein sehr gutes Handwerk, was leider bei vielen Blockbustern eben nicht so gut gelingt, wo man eben dann den Eindruck hat, dass da irgendwelches Füllmaterial und Ähnliches drin wäre. Das ist bei Das Imperium schlägt zurück überhaupt nicht so. Und er hat auf jeden Fall dieses gewisse Etwas, dieses bezaubernde Extra in diversen Szenen, wo man draufschaut und den Eindruck hat, oder wo ich draufschaue und den Eindruck habe, das ist jetzt gerade ein im reinsten Sinne bezaubernder Moment mit einer Figur wie Yoda, dem weisen kleinen grünen Jedi-Meister, der ja eine Figur für die Kinogeschichte geworden ist und der in seiner Verschrobenheit und seiner Weisheit einfach einzigartig ist. Ich könnte da jetzt noch eine ganze Menge mehr zu sagen, aber viel interessanter ist es, wenn du, Daniel, was dazu sagst und mir jetzt vielleicht das Herz brichst.
Ich versuche es möglichst sanft zu machen. Ich muss zugeben, ich finde es spannender, Leuten zuzuhören, die über den Film sprechen, als den Film selbst zu gucken. Ich kann mich noch erinnern, ich habe den zum ersten Mal tatsächlich auf Blu-ray gesehen, weil ich scheinbar eine schwierige Kindheit hatte, die daraus bestand, auch Zeit im Freien zu verbringen. Und habe dann auf Blu-ray zahlreiche Klassiker nachgeholt und eben auch Star Wars. Habe mir die Box direkt gekauft, weil ich mir dachte, ja gut, so schlecht kann das ja gar nicht sein. Und muss sagen, was ich dem Film zugute halten muss, ich habe den Film dann, wann kam die Blu-ray-Box raus? Ich weiß nicht.
Die Blu-ray-Box kam 2011 raus.
2011, dann vermutlich spätestens 2012 den Film gesehen.
Das heißt, und du warst schon alt.
Ich war schon damals schon alt, ja.
Bei mir muss man halt sagen, ich war in dem Alter, bei meiner ersten Sichtung, in dem auch viele von den Zuschauern waren, die originale Trilogie zum allerersten Mal eben im Kino geguckt haben, als die auch damals zum ersten Mal veröffentlicht wurde und nicht wieder veröffentlicht wurde, nämlich Ende der 70er. Da waren die Leute, die dann davon geprägt wurden, so grob irgendwas zwischen 7 und 12, 13 oder so. Ne?
Ja, und
aber du warst schon alt.
Ich war deutlich über 7 und auch über 13 und muss zugeben, und das muss ich dem Film bis heute zugute halten, ich habe den Twist der Filmgeschichte nicht kommen sehen. Und als es dann hieß, ich bin dein Vater, dachte ich mir einfach nur so, was? Weil ich tatsächlich einfach nicht wusste, wann der Satz gesagt wird und von wem zu wem eigentlich, weil mich Star Wars so wenig interessiert hat.
Aber du hast trotzdem mitbekommen, dass es diesen Satz irgendwie gibt.
Ich hab mitbekommen, dass es den Satz gibt, natürlich. Also ich habe nicht hinterm Stein gelebt, ich habe in Österreich gelebt, aber nicht hinterm Stein. Und das wusste ich.
Hinter vielen Steinen hast du gelebt.
Hinter vielen Steinen, sagen wir so. Und war dann tatsächlich sehr beeindruckt davon, wie ich durchs Leben gehen konnte, ohne das zu wissen, ohne das Kommen gesehen zu haben. Ja, und das halte ich dem Film bis heute zugute.
Tatsächlich. Dann hast du was sehr Exklusives, Entschuldigung, aber da muss ich einhaken, weil das eine Stelle ist, die Fans heute auch deswegen beschäftigt, gerade ältere Fans, die vielleicht schon Kinder haben, weil es nahezu unmöglich ist, diesen Twist heute sozusagen jungfräulich zu erleben.
Ich weiß, ja.
Es gibt ja die große Debatte zum Beispiel, in welcher Reihenfolge man die Filme schauen soll. Mhm. Und wenn man eben in der Reihenfolge sie guckt, die ich präferiere, nämlich in der Reihenfolge ihrer Kinoveröffentlichung, also dann mit 4 anfangen, 5 weiter, 6 ja, so, und dann so erst 1, 2, 3, dann hättest du eine Chance, diesen großen Ich-bin-dein-Vater-Twist tatsächlich ohne Vorwissen zu erleben. Aber selbst dann ist es nicht sicher. Einfach deswegen, weil dieser Moment so dermaßen eingebrannt ist in die Popkultur, dass man ihn auch an anderer Stelle mitbekommt. Es gibt zum Beispiel eine relativ berühmte Anspielung darauf in Toy Story, in einem der Toy Story-Filme. Ja? Mhm. Und es ist heute sehr wahrscheinlich, dass Kinder eben dann diesen Toy-Story-Film schon geguckt haben, bevor sie vielleicht Star Wars schauen.
Ja, das halte ich ihnen zugute, das weiß ich auch zu schätzen. Aber tatsächlich, und ich habe wirklich eine sehr, sehr große Blu-ray-Sammlung, auf die ich stolz bin, wenn auch nicht auf alle Filme. Aber tatsächlich habe ich die Box dann wieder verkauft, weil, und das mache ich selten, weil ich einfach diese Filme dann zwei, dreimal geguckt habe, zumindest die Originaltrilogie. Und jedes Mal einfach, du hättest mich direkt danach nach irgendwas im Film fragen können, ich wusste einfach nichts mehr, bis auf diese eine Szene vielleicht. Aber ist mir im Prinzip einfach alles egal, was in diesen Filmen passiert, also in Episode 5 jetzt, weil in Episode 4 mir auch keine Figur wirklich ans Herz gewachsen ist. Ich finde den nach wie vor am besten von allen Star Wars Filmen, den allerersten. Aber im Endeffekt ist es für mich eher so 50 erste Dates mit Star Wars. Also ich kann die immer wieder gucken und frage mich danach aber immer wieder, warum ich es jetzt eigentlich geguckt habe.
Und würdest du denn Episode 5 als eine gute Fortsetzung bezeichnen? Als jemand, der den vierten so mag oder nicht so mag, aber zumindest noch am besten findet?
Ich habe ihn jetzt nicht ins Herz geschlossen. Ich mag den Episode 4, aber ich würde ihn als vielleicht gute Fortsetzung dessen, was Teil 4 aufbaut, beschreiben, aber er holt mich einfach überhaupt nicht ab. Und ein Problem dabei ist einfach, ich kenne nur die Special Edition. Das heißt, ich kenne die originale Kinofassung nicht. Und ich finde einfach, dass die Effekte zu der Zeit, in denen die Filme nochmal bearbeitet wurden, einfach noch nicht so weit waren, um sie in so einem Ausmaß umzusetzen. Und die stören mich ungemein.
Also die stören die alten Effekte und die neuen Effekte, die ja beide in der Special Edition zu sehen sind.
Vor allem eben diese Überarbeitungen, die es gibt, die man einfach überdeutlich erkennt. Ich bin Freund von praktischen Effekten, von handgemachten Effekten und natürlich auch von CGIs, wenn sie gut gemacht sind. Aber ich finde einfach, dass auch Episode 1 bis 3 zu einer Zeit entstanden sind, in denen die Effekte noch nicht so weit waren, dass man ganze Filme so stark darauf auslegen konnte oder sollte.
Ich glaube, das Problem kommt umso deutlicher zum Tragen, je weniger einen die Geschichte irgendwie ergreift, die Figuren. Und wenn man dann sozusagen auch gar nichts von dem Zauber, diesem schwer zu beschreibenden Zauber von Star Wars irgendwie fühlt, da hat man natürlich auch echt noch mehr Zeit, auf die Effekte zu schauen. Ne?
Ganz genau so ist es. Also man verzeiht ja Filmen gerne mal Schwächen, weil man sie erstens mal nicht sieht, wenn man richtig drin ist. Und zweitens, weil einfach andere Dinge so gut sind, dass man das gerne in Kauf nimmt. Aber da mich Star Wars eben nicht so abholt, achte ich halt auf solche Kleinigkeiten. Ähnlich wie mit diesen, wie heißen die denn? Walker, die imperialen Walker.
Die am Anfang von Star Wars 5 die Rebellen angreifen
in der
Schneewüste.
Warum sehen die so verkackt dämlich aus und warum sind die so konstruiert, dass man sie quasi vernichtet, indem man ihnen ein Bein stellt? Oder in dem Fall eben mit Seilen umwickelt. Das ist so.
Weil es lustig aussieht, wenn die Dinger umkippen. und weil es sowas Improvisiertes hat, wie die Rebellen sozusagen dagegen vorgehen müssen. Mhm. Also sie haben einfach nicht die Feuerkraft und auch nicht die Manpower, um sich dieser technisch völlig überlegenen und auch zahlenmäßig völlig überlegenen imperialen Armee entgegenzustellen. Also müssen sie halt improvisieren und sozusagen cleverer sein.
Aber das Problem ist halt einfach, diese technisch weit überlegenen Imperialen sind halt nicht so weit überlegen, wenn sie sowas bauen.
Nö, sie sind immer auch ein bisschen dämlich, ja. Ich meine, der größte Gag bei Star Wars, oder nicht, vielleicht nicht der größte Gag, aber einer der Running Gags ist ja zum Beispiel, dass die Stormtrooper einfach wirklich so unfassbar schlechte Schützen sind.
Mhm, ja, stimmt.
Nächste Distanz daneben feuern.
Sowas finde ich aber wiederum schon wieder charmant. Weil es, also eben, man spielt und, halt und einfach mit diesem auch, Klischee, ja.
Und das ist auch ein Punkt, den ich Star Wars immer zugute halte und der vielleicht für mich auch diesen, wie gesagt, gar nicht so einfach zu beschreibenden Zauber ausmacht. Nämlich, dass Star Wars immer auch dämlich ist. Also, es gibt einfach.
Wobei man dazu sagen muss, ne, also ich bin richtig gut in dämlich, ne. Also, dämlich ist mein zweiter Vorname. Aber vielleicht war es mir dann auch wiederum nicht dämlich genug, keine Ahnung.
Ja, also diese Dämlichkeit, die sehe ich halt darin, dass es bestimmte unlogische Entwicklung in der Handlung gibt, dass aber auch einfach bestimmte Dinge witzig sind, weil nicht so völlig durchdacht irgendwie. Also zum Beispiel halt diese dann doch relativ einfach auszuschaltenden imperialen Läufer oder auch so bestimmte.
Die Liebesgeschichte Aliens. An sich ist ja auch nicht so weit vorangedacht gewesen, ne? Die Liebesgeschichte an sich war ja auch nicht allzu stark vorausgeplant.
Die Liebesgeschichte an sich, nee, da gibt es einen der vielen erzählerischen Brüche in der Saga. Also du spielst zart an auf diese Inzucht-Geschichte, die sich da fast entspinnt, dass nämlich es in Star Wars 4 angelegt gibt, eine sozusagen Dreiecksgeschichte zwischen Han Solo, Luke Skywalker und Leia, also die beiden Herren buhlen um dieselbe Frau. Mhm. Und gerade in Episode 5 gibt es dann diesen legendären Kuss zwischen Leia und Luke am Anfang, als er verletzt in der Schneebasis sitzt und Leia den guten Han ein bisschen piesacken will. Nur hatte zu dem Zeitpunkt sehr wahrscheinlich George Lucas, der Macher des Ganzen, noch nicht entschieden, dass Luke und Leia Geschwister sein sollen.
Offensichtlich. Oder, ich will jetzt nichts unterstellen, aber ich sage einfach mal.
Also ja, ist es immer nicht, bei Star Wars ein bisschen schwer, sozusagen im Nachhinein festzustellen, was wann irgendwie an kreativer Entscheidung feststand und was nicht. Ja. Aber es, sagen wir mal so, es deutet einiges darauf hin, dass diese Entscheidung, dass die beiden eben verwandt sind, Luke und Leia, erst getroffen wurde nach Episode 5, ja. Das Imperium schlägt zurück, als George für Star Wars 6 halt noch einen weiteren Twist brauchte, der es irgendwie so halbwegs aufnehmen konnte mit dem legendären Ich-bin-dein-Vater-Twist.
Ja. Ja, klar, also verstehe ich auch absolut und dass es immer wieder zu Änderungen kommen kann, finde ich auch absolut legitim und nachvollziehbar. Aber ich finde halt einfach, der Zuschauer sollte am Ende davon nichts merken und in dem Fall ist es halt definitiv nicht so.
Ja, bei Star Wars merkt man die erzählerischen Brüche auf jeden Fall.
Ja. Aber wie gesagt, wenn mich das ganze Universum tatsächlich abholen würde und wenn mich das in seinen Bann ziehen würde und ich mit den Figuren mitfiebern würde, und dann wäre mir das alles völlig egal. Aber genau das ist halt einfach nicht der Fall.
Wie gesagt, weißt du denn, woran das liegt, dass es dich nicht abholt? Wenn du auf der anderen Seite sagst, dass du durchaus, sag ich mal, ein gewisses Herz hast fürs Trashige? Mhm. Also beispielsweise, was hältst du denn von den Guardians-Filmen? Die ja durchaus, also die Guardians of the Galaxy-Film, den Marvel-Film, die ja durchaus in eine ähnliche Richtung gehen.
Ja, es geht mir ähnlich. Also ich weiß, dass die halt von einer gewissen Fanbase ähnlich gehypt werden. Und ich finde die auch schön, weil James Gunn ganz einfach Geschichten erzählen kann. Und der ja auch quasi den trashigen Einschlag mitbringt von seinen Anfangsjahren. Aber, nee.
Also James Gunn ist der Regisseur dieser beiden Filme. Ganz der genau. Der hat angefangen als
Troma-Autor, trashige, matschige 18er-Streifen, die man gerne aus der Videothek geliehen hat.
Ja, und der erste Guardians of the Galaxy-Film von 2014 war dann sein erster Blockbuster.
Genau, ja. Also holt mich auch nicht so richtig ab. Also es geht mir, also ich kann halt auch mit so verschiedensten Kreaturen und Rassen und Planeten, das interessiert mich per se nicht wirklich. Das ist mir zu, keine Ahnung, ob es mir zu weit hergeholt ist oder zu, ich kann es schwer beschreiben, aber mit Fantasy Science Fiction, mit dieser Kreuzung konnte ich nie was anfangen.
Ja, das scheint mir dann tatsächlich eher eine Geschmacksfrage auch zu sein. Also bei mir ist es so, ich habe auch für mich oft versucht zu begründen, was ich eigentlich an Star Wars mag, und die Antwort darauf ist, sag ich mal, sehr umfangreich, und es ist nicht zuletzt die fantastische melodische Musik von John Williams.
Die wollte ich auch noch hervorheben. Also das ist für mich eigentlich das echte Highlight von Star Wars.
Aber ich glaube, was es vor allem ist für mich, ist, dass hier das sozusagen das Mythologische so wunderbar ineinander greift mit dem Trashing. Also das ist eine total eigentümliche Mischung. Du hast auf der einen Seite eben diese großen Heldengeschichten, wo es um Schicksal geht und auch um eben so eine, wenn man so will, göttliche Einwirkung durch, durch die Macht und den Willen der Macht und so. Ja. Und die, dann so die, diese Hüter des Ganzen, die Jedi. Und eben den Heldenreisen, sei es der von Anakin, der von Luke, die ja auch in Episode 5, das Imperium schlägt zurück, eine sehr sozusagen wichtige Wendung nimmt. Und auf der anderen Seite ist es halt einfach Space Trash, ne? Mit Figuren und vor allem irgendwelchen lustig aussehenden Aliens, die ich nie so 100% irgendwie ernst nehmen kann, die aber einfach dazugehören. Also es ist für mich auch kein Widerspruch, Star Wars auf der einen Seite so ernst zu nehmen, dass ich emotional total involviert bin, aber auf der anderen Seite auch immer wieder darüber lachen kann. Das geht für mich zusammen.
Ja.
Und das macht für mich die Faszination aus.
Ich glaube, ich habe auch einfach mit diesen Kreaturen im familienfreundlichen Kontext ein Problem. Ähnliches mit Men in Black und so weiter. Aber wenn ich dann an Filme denke wie Sliver, ebenfalls von James Gunn, oder den Blob aus den 80ern, sowas feiere ich halt einfach sehr ab. Aber es geht halt auch in eine andere Richtung. Und als du jetzt von diesem Heldentum und dieser Reise gesprochen hast, das ist so eine kleine Parallele, finde ich, für mich auch zwischen Star Wars und Herr der Ringe. Ich war auch nie der ganz große Herr der Ringe-Fan und sehe da das ähnliche Problem einfach.
Also dir ist es einfach nicht sozusagen grotesk und schmierig und brutal genug?
Wahrscheinlich. Herr der Ringe finde ich dann nochmal eine Ecke besser, weil es einfach verdammt gut inszeniert ist, weil es so groß und episch ist und weil es einfach sowas seitdem nicht gegeben hat oder auch davor nicht. Und vermutlich würdest du jetzt dasselbe über Star Wars sagen. Aber ja, ich sehe da schon eine Ähnlichkeit. Ne?
Ja, und das stimmt natürlich. Star Wars ist ein, von der Anlage her zumindest, familienfreundlicher Film. George Lucas selber, oder eine Filmreihe, muss man ja sagen. Hm. Wir reden ja jetzt auch hier schon über deutlich mehr als das Imperium schlägt zurück. Die zwar durchaus teils echt finster ist, also viel finsterer, als ich zum Beispiel meinen zukünftigen Kindern in einem bestimmten Alter zumuten würde. Die aber natürlich, wenn es ums sozusagen Explizite geht, relativ zurückhaltend ist. Und die auch, wenn es um Sexuelle geht, total zahm oder man könnte sogar sagen prüde ist.
Außer es bleibt in der Familie, dann natürlich nicht. Ja, das stimmt schon. Ja, vielleicht ist es das. Ich weiß es nicht.
Aber nochmal zurück zum Imperium, beziehungsweise zu das Imperium schlägt zurück. Der Film gilt, und das ist dann auch schon mal sozusagen eine kleine Brücke zum nächsten Film, über den wir sprechen werden, The Raid 2, gilt als mustergültige Fortsetzung. Ne? Mhm. Weil er eben gar nicht erst auch nur im Ansatz irgendwie versucht, und übrigens auch im Unterschied zu späteren Fortsetzungen von Star Wars 4, das zu wiederholen oder so, sondern unsere Helden vor neue, auch persönliche Herausforderungen stellt, uns neue Schauplätze bietet, einen etwas anderen Tonfall hat.
Und in jeder Hinsicht Figuren, auch größer ist, würde ich behaupten.
Ja, Figuren einführt, wie Meister Yoda, die Saga einfach geprägt haben danach. Man muss sich nur mal vorstellen, wie sozusagen die Star Wars Saga aussehen würde, wenn es diese Figur nicht gäbe.
Ah.
Ja, aber ich merke, ich kann da nicht mehr besonders viel erreichen bei dir.
Nee, diese Erfahrung mussten schon viele machen. Und es tut mir leid, ich scheine resistent zu sein gegen den Charme von Star Wars. Nicht gegen deinen, natürlich.
Gut, dann drehen wir die Sache jetzt mal um.
Genau.
Und sprechen über den schon angeteaserten The Raid 2.
Ganz genau. Ah, wie ich mich freue. Wo fange ich da an?
Was ist das denn überhaupt für ein Film?
The Raid 2, naja, das ist die Fortsetzung zu diesem, ich würde nicht sagen großartigen, aber sehr originellen, simplen, unfassbar blutigen The Raid von Gareth Evans, ein indonesischer Actionfilm von einem britischen Regisseur, der mit kleinstem Budget möglichst viel Unheil anrichtet, sagen wir mal so. Es ging im Prinzip im ersten Film einfach nur darum, vom Erdgeschoss in den 30. Stock zu kommen und auf dem Weg dahin, wo sich natürlich der Obergangster aller Obergangster befindet, seine Schergen quasi aus dem Weg zu räumen.
Und ein Polizist und, versucht das, ne? Oder
ja, mehrere mit Polizisten. Seinem, genau, und im zweiten Teil geht es einfach um so viel mehr. geht immer noch um denselben Polizisten, was nicht so geplant war, weil es eigentlich ein anderes Skript war. Aber nach dem Erfolg von The Raid wollte der Regisseur eben das dann doch zur Fortsetzung machen, um auch Gelder dafür zu bekommen. Und es geht jetzt im zweiten Teil einfach darum, für denselben Polizisten in den Knast eingeschleust zu werden, um an bestimmte Gangster ranzukommen, denen er sich dann schließlich anschließt. Und viel mehr will ich einfach nicht darüber sagen, weil es einfach was der Film, ich habe den Film zum ersten Mal 2014 auf dem Crossing Europe Film Festival in Linz gesehen, in der Nachtvorstellung, volles Haus, und wahrscheinlich hat sich der Film deswegen so in mein Hirn gebrannt und auch in mein Herz, weil es pure Eskalation war. Niemand konnte glauben, was da gerade auf der Leinwand zu sehen war, weil es derart krass zur Sache ging. Und ich bin Kampfsportfan seit Ewigkeiten. Jackie Chan, Jet Li, später dann mit Ong Bak, damit bin ich aufgewachsen und habe halt auch viel Scheiß gesehen in die Richtung, und vor allem kann halt einfach nicht jeder Film das Rad neu erfinden, und für mich hat genau das The Raid 2 geschafft. Der hat einfach absolut irre Kampfszenen, die man so noch nie gesehen hat, ganz abgesehen davon, dass sie unfassbar blutig sind, richtig, richtig mit Wumms inszeniert. Und das Ding geht 2,5 Stunden und ist gleichzeitig dann auch noch so eine Hommage an dieses Heroic Bloodshed Kino, an die John Woo Filme, an Hard Boiled, wo eben unfassbar brutal Jagd auf Kriminelle gemacht wird und undercover gegangen wird und aufgeräumt wird. Und das einfach mit 4,5 Millionen Dollar Budget, was im Prinzip so ein kleiner Teil der Gage eines Hollywood-Stars ist, ist einfach auch ein richtig, richtig großer Mittelfinger Richtung Hollywood, meiner Meinung nach. Wenn es einen Film gibt auf dieser Welt, von dem ich mir eine Fortsetzung wünschen würde, oder einen Film, den ich mir wünschen würde, dann wäre das wahrscheinlich The Raid 3. Und dann am liebsten mit einer ähnlichen Steigerung, wie es die zwischen 1 und 2 gab, vielleicht noch inklusive Shootouts à la John Woo, dann glaube ich, brauche ich danach nie wieder einen Film zu gucken, weil weil alles daran gemessen werden würde und einfach nichts gewinnen könnte dagegen. Ja, also bevor ich mich jetzt da irgendwie in hysterisches Fanboy-Geschwafel stürze, würde ich aber gern wissen, ob du den Film auch nur ansatzweise so grandios findest wie ich.
Nee.
Gut, danke fürs Gespräch, war nett.
So, liebe Hörer, das war's mit der Bonusfolge Leinwandliebe. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und wir sehen uns dann und hören uns besser gesagt nächste Woche wieder, ne? Nee, bitte bleibt dran. Ich habe noch ein bisschen mehr zu sagen. Und es hört sich jetzt vielleicht so an, als würde ich Daniel als direkten Racheakt das Herz brechen wollen.
Ja, das klingt dafür, schon
dran,
ja.
Dafür, dass er das Imperium schlägt zurück, er jetzt nicht unbedingt verrissen hat, aber mit einer wirklich
mit einer nüchternen, Liebe begegnet.
Nüchternheit beschrieben hat.
Ja.
Und ich muss sagen, The Raid 2 ist für mich einer dieser Filme, die wahrscheinlich ähnlich wie das Imperium schlägt zurück einen sehr, sehr guten Ruf haben, ja, wenn man sich die entsprechenden Indikatoren im Internet anguckt, die Bewertungen, die es gibt, die von normalen Zuschauern, aber auch von Kritikern, dann genießt The Raid 2 einen hervorragenden Ruf. Ich habe den zweimal geguckt, einmal im Kino, da war ich schon eher verhalten gegenüber dem Film, und dann jetzt nochmal auf die Podcast-Folge und fand ihn jetzt vor allem beim zweiten Mal wirklich problematisch und zäh. Ich denke, wir sollten vielleicht kurz mit dem Einstieg des Films beginnen. Das geht mir nicht oft so, aber ich hatte wirklich Probleme zu verstehen, was da überhaupt passiert. Also wer die Figuren sind, was sie wollen. Du hast den jetzt ja schon so oft gesehen, dass es für dich sozusagen alles total selbstverständlich ist, nehme ich mal an.
Aber ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst.
Ich finde den einfach am Anfang nicht gut geschnitten. Also der Film erzählt keine sonderlich komplexe Handlung, jetzt vielleicht verglichen mit dem ersten Film, weil es eben mehr Figuren gibt und Intrigen. Ja? Also wie du ja schon gesagt hast, aus so einem sehr amüsanten und energetischen Gekloppe wird halt jetzt eine deutlich umfangreichere Gangstergeschichte mit unterschiedlichen Fraktionen und natürlich ebenfalls noch viel rasantem energetischen Gekloppe.
Und 50 Minuten mehr Laufzeit.
Ja, 2,5 Stunden geht der ganze Spaß. Aber am Anfang ist das wirklich so, wie ich finde, verwirrend geschnitten. Und es ist übrigens, wenn ich es richtig im Kopf habe, Gareth Evans selber, der den auch geschnitten hat. Dass ich den Eindruck hatte, der will irgendwie da so eine Komplexität behaupten durch den Schnitt. Die aber gar nicht da ist. Also ich muss das vielleicht mal ein bisschen deutlicher beschreiben. Es gibt zum Beispiel dann am Anfang, wo diese Figur des Polizisten, dann, den wir aus dem ersten Teil kennen, nochmal gezeigt wird, gibt es dann so kurze Einschübe, wo man sieht, wie er dann schon auf so einem Klo hockt.
Ja.
Ja, aber du weißt in dem Moment, wenn du den Film noch nie gesehen hast, überhaupt nicht, was das soll, wo der da ist.
Wann er ist.
Und wann das spielt. Das ist völlig desorientierend
und
erfüllt damit für mich überhaupt keinen Zweck, außer mich zu verwirren. Ich musste da tatsächlich sogar ein bisschen an den von vielen ja hochgeschätzten Christopher Nolan denken, der auch gerne seine Filme so schneidet, dass ich mir denke, das ist jetzt irgendwie den Tick zu verwirrend und ich weiß nicht genau, warum er das macht.
Wobei Nolan ja im Nachhinein in der Regel immer noch die Erklärung liefert.
Ja, das ist in dem Fall auch so, aber ich verstehe diese Methode einfach nicht. Warum soll ich als Zuschauer darüber rätseln, was da überhaupt passiert? Also ich bin immer dabei, wenn es darum geht, Szenen zu interpretieren, ja, zu schauen, was für Motivationen haben die Leute, die da handeln, was für eine weitere Interpretationsebene steckt da drin, wie sind die Figuren im Raum angeordnet, also wenn es dann um die Inszenierung geht und so, da bin ich voll dabei. Ja. Aber ich will zumindest ein grundsätzliches Verständnis davon haben, wer da was ist und macht.
Ja. Ja.
Und das ist am Anfang des Films jetzt The Raid 2 tatsächlich ein Problem für mich gewesen, was mich da schon so durchaus auf Distanz gehalten hat. Und ich erinnere mich daran, dass es mir beim ersten Mal auch so ging.
Aber das heißt ja im Endeffekt, bevor du überhaupt jemals drin warst, warst du schon wieder raus.
Ja, das ist sicherlich ein Problem, wenn ein Film so anfängt und man dann gleichzeitig auch noch weiß, oh, das geht jetzt, aber...
Das geht jetzt noch 2,5 Stunden
so. Noch 2 Stunden oder so. Ich muss allerdings auch zugeben, danach... Also nach ungefähr den ersten 30 Minuten wird es schon dahingehend besser, dass das deutlich klarer ist, was da Sache ist. Ne? Dann geht nämlich die Handlung los damit, ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, das war dir ja wichtig, aber es geht dann halt so eine Undercover-Geschichte los mit unserer Hauptfigur und da ist, sage ich mal, schon eher klar.
Es ist alles klar im Endeffekt, warum wer was macht. Also das finde ich schon sehr nachvollziehbar dann. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser Anfang eben auch dem Umstand geschuldet ist, dass The Raid 2 halt eigentlich ursprünglich nicht The Raid 2 war.
Mhm.
Gareth Evans hatte halt dieses Skript davor schon und nach dem Erfolg von The Raid hat er halt beschlossen, das einfach nur umzumodeln und die Geschichte von Rama, der Hauptfigur aus dem ersten Teil, damit fortzusetzen. Ob es vielleicht besser gewesen wäre, wenn er einfach eine eigene Geschichte erzählt hätte oder die Verbindung gekappt hätte, kann ich nicht sagen, aber für mich als Kampfsportfan und das ist bei mir so, wenn die Story jetzt nicht richtig gut ist, kann ich darüber hinwegsehen, weil ich gucke einen Jackie Chan Film nicht in der Story. Wenn er kreativ inszeniert ist, wenn er witzig ist, wenn er unterhaltsam ist, dann bin ich zufrieden.
Das Problem ist ja aber für mich, dass in The Raid 2 die Story einen relativ großen Teil dann doch einnimmt, im Unterschied zum ersten Film.
Ja, aber genau, also das sehe ich halt in dem Fall auch so, weil du hast viel mehr Kämpfe als im ersten Teil, aber gleichzeitig auch viel mehr Story. Der Film geht halt einfach fast eine Stunde länger. Und ich bin halt auch ein Fan von, wie gesagt, Heroic Bloodshed und John Woo. Und ich fand, das ist die perfekte Mischung zwischen Kampfsport-Epos und Hongkong-Hommage sozusagen. Ich habe alles an dem Film geliebt, kann ich ehrlich sagen. Und
aber hat dir denn diese Geschichte, die da erzählt wird, über diese Undercover-Mission und dem Obergangster, bei dem sich unser Cop dann da sozusagen einschleust und dessen Sohn, also den Sohn vom Obergangster, der da eigene Ambitionen verfolgt, hat die dir denn irgendwas gegeben? Also hast du den Film auch in diesen Szenen gerne geguckt oder hast du immer nur auf die nächste Martial-Arts-Sequenz gewartet?
Eben nicht, das ist eben das Ding. Ich stehe auf diese Undercover-Geschichten, sei es jetzt auch, keine Ahnung, Hardboiled, Infernal Affairs oder auch The Departed von mir aus, ganz was anderes, aber ich mag diese Geschichten einfach. Und ich fand die auch einfach richtig schön gefilmt. Und klar, es war jetzt nicht so, als würde mich die Geschichte selbst Fingernägel kauend da sitzen. Aber es muss es auch nicht, finde ich. Also ein Actionfilm muss mich nur zum Heulen bringen. Und ich fand für dieses Genre fand ich die Geschichte einfach richtig gut. Bis auf den vielleicht etwas holprigen Anfang, da stimme ich dir ein bisschen zu. Aber ansonsten fand ich auch diese Szene richtig gut. Wobei ich schon sagen muss, jedes Mal, wenn ich den gucke, und ich habe den schon sehr oft geguckt, finde ich es halt einfach, natürlich brennen sich die Kampfszenen ein. Und jedes Mal irgendwie nach der zweiten, dritten Action-Szene fällt mir dann immer noch ein, was für Action-Szenen denn noch kommen, und bin dann immer nur schon voller Vorfreude und kann schon kaum erwarten, weil es einfach so krass ist, wie viel in diesem Film gekloppt wird. Und ich finde, jede Szene sticht irgendwie hervor. Und das haben halt auch die wenigsten Actionfilme.
Bevor wir noch über die Action-Szenen reden, die ja wahrscheinlich die DNA dieses Films sind, muss ich halt sagen, dass mir die ganze Gangsterhandlung, diese ganze Undercover-Geschichte wirklich relativ wumpe war, weil diese Typen, die da auftreten, einfach alles nur so im Grunde Typen waren von Gangstern, die dann ihren Posen verharrt haben, auch durchaus irgendwie mit so einer Coolness inszeniert wurden, die mir immer ein bisschen suspekt ist in Gangsterfilmen, wenn ich den Eindruck habe, dass ein Regisseur seine Gangster inszeniert als coole Typen. Ja. Mhm. Also wo dann irgendwie bei Tarantino oft so ein Bruch drin ist, durch die Ironie oder durch andere Gags, hatte ich jetzt hier bei The Raid 2 den Eindruck, also eigentlich findet der Gareth Evans diese ganzen Heinis da
richtig
schon
geil.
So ganz cool. Diese ganze Gangsterwelt und erzählt mir aber im Grunde auch nicht besonders viel darüber. Also wenn die Figuren mal eingeführt sind, dann war's das eigentlich auch schon mit denen. Also da ist jetzt nicht, da gibt's keine größere Variation oder so. Und die Undercover-Geschichte, ja, ich meine, man merkt schon, dass es dem Polizisten relativ schwer fällt, diese ganze Nummer, aber viel mehr und nicht. Und dafür ist es mir dann halt alles viel zu lang, ne?
Ja, ich finde halt, es ist halt im Kern, wie du sagst, schon ein Martial Arts Film. Und der muss jetzt halt auch kein Scorsese Gangster-Drama bieten. Das geht einfach nicht, das würde den Rahmen sprengen. Und Scorsese hat mit The Irishman schon fast 4 Stunden ohne Kampfszenen verbracht. deswegen, ich finde es absolut in dem Ausmaß genug Kontext, um bei der Sache zu bleiben und nicht zu viel, um das Wesentliche zu übersehen. Und das sind für mich auch die Action-Szenen, ganz klar.
Okay, jetzt hast du es ja ein paar Mal zart erwähnt, dass du diese Action-Szenen so stark findest. Und damit bist du ja auch bei weitem nicht alleine mit dieser Meinung.
Ja.
Aber da muss ich leider auch sagen, dass mich die wirklich ermüdet haben. Und ich verstehe und sehe, wie aufwendig die sind.
Mhm.
Ja, ich sehe die Choreografie, ich sehe die Klasse der Choreografie, die dort zur Schau gestellt wird. Das ist wirklich beeindruckend. Also nicht nur, dass es Szenen sind, die jeweils sehr, sehr lange dauern, oft auch ohne größere, zumindest sichtbare Schnitte passieren, sondern es sind Szenen, wo Kampfkunst wirklich im reinsten Sinne präsentiert wird, wo die kämpfenden Manöver machen, Angriffe abwehren, die beeindruckend sind, rein von ihrer, sozusagen, Agilität, die da zu sehen ist. wo auch der sozusagen der Raum eingebunden wird. Die erste große Klopperei findet ja auf dem schon angesprochenen Klo statt, ne? Mhm. Also diese ganzen Massen an Gegner versuchen da in die die kleine Klozelle von unserem, ja, von unserer Hauptfigur einzudringen und werden dann nacheinander vermöbelt. Und danach gibt's eine sehr umfassende Szene, ebenfalls noch im Knast, eine Kampfszene, wo im Schlamm gekämpft wird und irgendwann man die Leute gar nicht mehr auseinanderhalten kann, weil sie alle voller Matsch sind und so. Und ich weiß, dass das von einem wirklich großen handwerklichen Niveau ist. Ja. Aber ich finde es auch zum einen relativ eintönig, weil ich eben keinerlei Investment habe, emotionales, weil aber auch ich nicht finde, dass es in diesen Action-Szenen irgendwie eine wirkliche sozusagen Spannungsdramaturgie gibt, sondern die sind schon so gemacht, dass man staunen soll über die Kunstfertigkeit des Kampfes.
Ja.
Aber es ist keine Sequenz im Film, wo ich irgendwie mitfiebern würde oder so, sondern es ist eher ein Staunen über das, was mir da gezeigt wird, aber weniger ein Mitfiebern oder sowas.
Ja, also ich würde jetzt Staunen auch nicht unbedingt negativ bewerten. Staunen kann ja schon was Gutes sein. Ich finde auch, dass die Action-Szenen zum Staunen sind und finde auch, dass die tatsächlich sehr stark inszeniert sind. Also alleine der Aufbau, bevor es im Schlamm losgeht, mit diesen Zeitlupeneinstellungen, finde ich richtig gut. Und weil du meintest, ermüdend, das ist ein tolles Stichwort, weil das für mich das größte Kompliment ist. Ich finde gerade das Finale, das ja im Endeffekt aus mehreren Kämpfen besteht, wo es in der Lagerhalle zur Sache geht, mit dem Auto, wo ich mir sicher bin, dass mindestens zwei Leute im Krankenhaus gelandet sind vom Set, über den Kampf mit dem Baseball-Typen und mit der Hammer-Lady, bis hin dann eben zu diesem finalen Kampf, der einfach nur absolut irre ist. Das ist jedes Mal, und ich habe den Film jetzt mindestens schon, keine Ahnung, 10-mal gesehen, jedes Mal sitze ich am Ende da, als hätte ich gerade selbst gekämpft, durchgeschwitzt ohne Ende, geschlaucht wie sonst was, weil es einfach dermaßen elektrisierend ist. Und ich finde tatsächlich, dass es auch vielleicht eher so wie im Gaming-Bereich schon aufgebaut wird. Also gerade das Finale, es steigert sich immer weiter und immer weiter, bis einfach komplett eskaliert. Ich sehe halt immer auch den Vergleich zu derzeit, ich sag mal, populären Hollywood-Filmen, wo mittlerweile ja auch schon eine Menge Leute arbeiten, die auch Kampfsport richtig, richtig gut beherrschen. Aber dann zum Beispiel bei so einem John Wick, der auch sehr gehypt wird, oder vor allem bei den Fortsetzungen, wo ich dann einfach raus bin, wenn beispielsweise, keine Ahnung, schon irgendwo hingeschossen wird, wo noch gar niemand steht, der dann aber natürlich getroffen wird, weil halt in die Richtung geschossen wurde. Und das hat man hier halt nicht, wie du sagst, durch die langen Einstellungen. Da sieht man halt richtig, was da abgeht und dass da wirklich was abgeht. Und ich mag dieses Echte und nicht dieses Zerstückelte. Und finde auch gut.
Aber weil das ist gerade ein guter Punkt einzuhaken, weil du gesagt hast, du magst dieses Echte, ne? Mhm. Und ich finde es überhaupt nicht echt, was da passiert. Also dadurch, dass die Figuren einfach so sozusagen so unermüdlich auf einem extrem hohen Niveau kämpfen und auch irgendwie alle, also jeder in diesem Film scheint ein Martial Arts Experte zu sein.
Sonst wäre es ja langweilig, ne?
Dadurch hat es schon eine gewisse Künstlichkeit für mich, die noch dadurch verstärkt wird oder anders. Also es hat eine gewisse Künstlichkeit für mich, die muss an sich jetzt kein Problem sein, aber es ist halt ein bisschen komisch, weil ansonsten der Film eben einen relativ so sozusagen geerdeten Eindruck macht in den, in den Szenen dazwischen. Ja, also das ist ja auch schon immer ein gewisser Bruch, wenn irgendwie diese dramatische Gangsterhandlung eben übergeht in so eine Martial Arts Szene, die wie so ein bisschen aus einer anderen Welt wirkt. Und dann hat es halt auch so eine betonte Coolness alles, ne? Die gehört ja wahrscheinlich auch dazu.
Ja.
Für den Regisseur zumindest. Und ja. Aber die hat mich auch echt so ein bisschen genervt. Also zum Beispiel der Moment, wo die Hammerfrau, also da gibt's eine Kämpferin, die hat zwei Hämmer, glaube ich. Das sind sozusagen ihre Werkzeuge der Wahl. Und du weißt auch sofort, wenn du die zum ersten Mal siehst, naja, klar, das ist die Hammerfrau, die dann wahrscheinlich auch entsprechend brutal zum Einsatz bringt. Und die wird halt wirklich inszeniert wie so eine Göttin des Kampfes. Also du merkst richtig, wie der Gareth Evans, der Regisseur, sie irgendwie sozusagen bewundert und das toll findet, wie sie dann da brutal ihre Hämmer einsetzt. Ähnlich ist es bei ihrem Kumpan, das ist ein Typ mit Baseballschläger, der den immer so betont über den Boden schleift. Also der aus irgendeinem Grund hält er den nicht in der Hand, wenn er läuft, sondern schleift dieses Ding immer so hinter sich her. Und das soll halt auch so super cool wirken. Und ich glaube, dass, wenn ich jetzt so drüber nachdenke und wir darüber reden, das ist wahrscheinlich mein größtes Problem mit dem Film oder dieser Art von Film, dass ich das ein bisschen suspekt finde, wie man sozusagen diese ganze Welt, diese ganze verrohte Gangsterwelt irgendwie so cool inszenieren kann, dass man den Eindruck hat als Zuschauer, ja, also findet der schon ganz gut, der Regisseur.
Ja, da stimme ich dir. Ja, ich stimme dir schon zu. Ich finde halt, dass es kein Problem ist. Also klar, der ist natürlich komplett over the top. Und wenn ich jetzt sage, ich mag, dass es echt ist, dann meine ich natürlich vereinzelte Versatzstücke, die Action, die handgemacht ist. Aber natürlich ist auch mir klar, dass selbst bei jedem Jackie Chan-Film, wenn du 2 aufs Maul bekommst, dann liegst du eigentlich und stehst nicht sofort wieder auf, um dich weiter zu prügeln. Ne? Und gerade da, das Finale hier jetzt, das ist einfach... Da würdest du wahrscheinlich schon 5-mal sterben, ne? Egal wie professionell du bist. Aber ich bin einfach ein Fan von Nahkampf-Action, die handgemacht ist. Und finde tatsächlich, dass die in dem Film neue Maßstäbe gesetzt hat. Und dass das in Hollywood auch keiner toppen kann, egal wie viel Budget du hast. Das finde ich so schön bei diesem Film auch, dass du halt einfach mit minimalem Budget dermaßen Maßstäbe setzen kannst. Ja, ich bin immer so ein Underdog-Fan, von daher spielt es vielleicht auch ein bisschen mit rein, aber im Endeffekt ist natürlich für mich von der ersten Begegnung mit dem Film, von diesem Kinobesuch bis hin zum zweiten Kinobesuch dann, zu dem ich meine Freundin von damals mitgeschleppt habe, die im Nachhinein meinte, sie geht nie wieder mit mir ins Kino.
Ja, ich kann sie verstehen.
Sie kann nämlich kein Blut sehen und ich meinte halt, na, es kann schon etwas brutaler werden. Jedenfalls.
Meine Freundin ist übrigens nach, ich glaube, so 45 Minuten gegangen.
Dann hat sie das Beste noch verpasst. Und du wärst gern mitgegangen, ne? Ja, jedenfalls finde ich, wie gesagt, wenn ich mir einen Film wünschen könnte, dann wäre das The Raid 3 als Abschluss. Der wird nicht mehr kommen, das ist ziemlich sicher. Gareth Evans will die Reihe nicht fortsetzen, nur um sie fortgesetzt zu haben, was ich auch gut finde. Aber gut, der ist ja noch jung, das heißt, er kann auch jede Menge anderen coolen oder nicht so coolen Shit machen.
Der dir dann wahrscheinlich ähnlich gut gefallen wird.
Ich hoffe doch. Also sein Netflix-Film, der Apostle, der war gut. Aber ich dachte mir im Nachhinein dann doch schon, jetzt mach bitte wieder Action. Deswegen freue ich mich jetzt mal auf Gangs of London, seine Serie.
Ja, das freut mich und ich glaube, es ist immer besser, sozusagen trotzdem sich anzuhören, warum jemand einen Film mag, als nur irgendwie in seiner dann in dem Fall eher negativen Gedankenwelt zu bleiben, weil es auch einfach sowas Faszinierendes hat, Leute über Filme reden zu hören, die sie ganz sehr sehr gerne mögen, wo man selber aber nicht so wirklich reinfindet.
Das macht halt für mich auch die Faszination Kino so ein bisschen aus. Und sich dann diese komplett anderen Ansichten auch und Herangehensweisen anzuschauen, warum jemand einen Film so anders empfindet, finde ich halt einfach mega spannend.
Und es ist ja im besten Falle auch durchaus nachvollziehbar.
Ja.
Ich hoffe, dass das für unsere Hörer in der Folge einigermaßen nachvollziehbar war, was wir an den beiden Filmen Das Imperium schlägt zurück und The Raid 2 gut fanden oder eben auch nicht. Ihr könnt euch auf weitere Bonusfolgen freuen von Leinwandliebe, in denen wir anderen Filmen auf den Zahn fühlen werden. Gleichzeitig geht natürlich auch unser normaler Podcast jede Woche weiter. Ich bedanke mich bei Daniel ganz herzlich dafür, dass ich dir das Herz brechen durfte.
Sehr gerne. Und ich bedanke mich bei dir. Vielleicht gucke ich mir Star Wars 5 irgendwann dann doch nochmal an.
Ja, vielen Dank, liebe Unterstützer. bleibt uns treu und bis bald.
Ciao.